Der Ärztekrone-Podcast.
Mein Name ist Birgit Schmiedi-Loss und ich freue mich, heute meinen Gast, Dr. Marlene Sator, Health-Expertin und Trainerin, und sie ist zuständig für patientenzentrierte Kommunikation an der Gesundheit Österreich GmbH, begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Frau Dr. Sator.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, gute ärztliche Gesprächsführung ist etwas, was man auch über das Studium hinausgehend trainieren muss. Am besten in einem geschützten Rahmen mit der Unterstützung von Schauspielpatientinnen und Schauspielpatienten. Patientenzentrierte Gesprächsführung ist ein unverzichtbares klinisches Werkzeug, weil sie hat Auswirkungen auf die Outcomes der Krankenversorgung, aber auch der Gesundheitsförderung und Prävention. Wir wissen, dass patientenzentrierte Gespräche die Patientenzufriedenheit und die Adhärenz von Patientinnen und Patienten um das Dreifache erhöhen kann.
Was ist denn für ein gutes Arztgespräch wichtig? Worauf sollte man besonders achten?
Ja, also grundsätzlich ist es im Sinne der patientenzentrierten Gesprächsführung ganz wichtig, dass ich immer die biomedizinische Perspektive auf der einen Seite und die Patientenperspektive zusammenbringen. Was heißt das konkret? Mit der biomedizinischen Perspektive der Krankheit, damit sind grob gesagt die medizinischen Fakten gemeint, also Symptome, bisheriger Krankheitsverlauf, Untersuchungen, die zugrunde liegende Pathologie oder Differentialdiagnosen. Die Patienten selber haben oft eine etwas andere Perspektive auf das, was Sie im Rahmen Ihrer Erkrankung eben erleben. Also Sie haben bestimmte Vorstellungen, Bedenken oder Ängste zum Beispiel. Sie haben Erwartungen in Bezug auf die Behandlung. Solche Dinge, die Sie eben beschäftigen. Und das nennen wir eben die Patientenperspektive. Die Perspektive des Krankseins. Wir sprechen im Englischen hier auch über den Unterschied zwischen Disease und Illness. In einem patientenzentrierten Gespräch geht es eben jetzt darum, dass ich diese beiden Perspektiven gut integriere, weil nur so werden Arzt, Ärztin und Patient, Patientin wirklich zu einem gemeinsamen Verständnis kommen. Und so ein gemeinsames Verständnis ist eben auch die Basis für gute gemeinsame Entscheidungen, die der Patient dann auch wirklich mitträgt. Also das heißt, dieses gemeinsame Verstehen dieser individuellen Krankheitserfahrung des Patienten ist unter anderem auch ganz wichtig, um den Patienten, die Patientin wirklich für eine Mitarbeit zu gewinnen.
Also um eben beide Perspektiven bestmöglich ins Gespräch integrieren zu können, braucht es dazu Ihrer Meinung unbedingt ein Kommunikationsmodell für gute ärztliche Gesprächsführung?
Also es ist auf alle Fälle sehr, sehr hilfreich, wenn ich ein gutes Kommunikationsmodell im Hintergrund habe. Was bringt mir so ein Kommunikationsmodell? Es bringt mir eine klare Struktur für das Gespräch. Und so ein Kommunikationsmodell sollte eben ein Gespräch auch in seine einzelnen Abschnitte einteilen. Also das heißt, jedes Gespräch hat einen Anfang, geht dann zur Sammlung von Informationen, über das Vermitteln von Informationen, zur gemeinsamen Entscheidungsfindung bis hin zu einem guten Abschluss des Gesprächs. Und eine gute Struktur für ein Gespräch ist vor allen Dingen dann wichtig, wenn ich unter Zeitdruck stehe oder auch wenn ich eben schwierige Gesprächssituationen habe. Und letztlich ist das ähnlich wie wenn ich wandern gehe. Wenn ich bei Schönwetter wandern gehe, dann ist es schon einmal hilfreich, wenn ich eine gute Karte mit habe, wenn ich weiß, wo ich gerade bin, wo ich hin will, was die weiteren Schritte auf diesem Weg sind. Wenn ich jetzt diese Wanderung bei Schlechtwetter, bei Nebel oder schlechter Sicht mache, dann ist es unverzichtbar, dass ich wirklich eine Karte mit habe, dass ich einen Plan mit habe. Und ganz genauso ist es letztlich bei der Gesprächsführung. Ein Modell hilft mir und ganz besonders, wenn ich eben eine herausfordernde Gesprächssituation habe. Wir arbeiten da mit den Calgary-Cambridge Guides. Das ist ein Modell, das eben spezifisch für die ärztliche Gesprächsführung entwickelt worden ist, auf Evidenz basiert und gleichzeitig ganz einfach und klar einzusetzen und umzusetzen ist.
Ja, aber dauert diese Art der Gesprächsführung nicht doch recht lange? So lange ist ja meist im Praxisalltag nicht Zeit.
Das ist ein wichtiger Punkt. Vielen Dank. den Einwand hören wir sehr oft. Was sowohl uns die Forschung, die Studien zeigen, aber auch Ärztinnen und Ärzte als Erfahrungen aus ihrer Praxis uns rückmelden, ist, dass diese Art der patientenzentrierten Gesprächsführung nicht notwendigerweise länger dauert. Was ganz interessant ist und ja auch unmittelbar plausibel und nachzuvollziehen ist, wenn Ärztinnen und Ärzte diese neuen Gesprächsskills zum Beispiel in einem Kommunikationstraining erlernen und dann das in ihren Praxisalltag transferieren, dann dauert das möglicherweise in der Anfangszeit ein bisschen länger. Sobald ich das aber in meine Routine integriert habe und das sozusagen Teil meines gewohnten Verhaltens geworden ist, wenn ich diese Technik also dann beherrsche, dann, und das zeigen uns die Studien, dauern die Gespräche gleich lang, geringfügig länger oder sogar kürzer als Gespräche von Ärzten und Ärztinnen, die solche Techniken eben nicht anwenden. Dafür, der Gewinn, den ich habe davon, sind eben bessere Outcomes. Wir wissen zum Beispiel auch, dass wenn ich auf verbale oder nonverbale Hinweise von Patienten, Patientinnen eingehe, dass das die Gesprächsdauer verkürzen kann um 10-12 Prozent, zeigt uns hier die Forschung. Warum ist das so? Ganz klar, weil ich mit dieser Art der Gesprächsführung ganz einfach ineffiziente Gesprächsschleifen oder Wiedervorstellungen, bei denen dann rauskommt, dass der Patient das Medikament nie vorgehabt hat einzunehmen, weil er einfach ganz bestimmte Bedenken gegenüber dem Medikament hatte von vornherein, weil ich mir das ersparen kann.
Welche Möglichkeiten gibt es im Gespräch, den Wissensstand des Patienten zu erfahren?
Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Damit der Patient das Gesagte gut versteht, dass es auch sich gut merken kann und dann umsetzen kann, ist es eben ganz wichtig, dass ich, bevor ich überhaupt Informationen vermittle, einmal herausfinde, was weiß denn der andere überhaupt schon. Und das ist auch etwas, was es letztlich für Ärztinnen und Ärzte einfacher macht, weil sie ganz einfach die Informationen viel besser zuschneiden können. Ich brauche nicht alles zu sagen, was es zu einem Thema zu sagen gibt, sondern ich kann ganz gezielt die Infos geben, die eben genau dieser Patient, diese Patientin braucht. Egal, ob es jetzt ein Patient ist mit einem geringen Bildungsstand oder mit einem hohen, ein Patient mit einer geringen Gesundheitskompetenz, ein Patient mit einer hohen Gesundheitskompetenz. Und letztlich dieses Herausfinden, wo steht der Patient, was weiß der Patient eigentlich schon, ist letztlich effizienter und kann sogar dabei helfen, Zeit zu sparen. Ja, wenn ich jetzt diesen Wissensstand vorab eruiere, dann ist es mir auch möglich, dass ich auf Fehlinformationen leichter drauf kommen. Also zum Beispiel Patientinnen und Patienten, die eben über Dr. Google ihre Diagnosen vermeintlich schon selber gestellt haben, dann ermöglicht mir dieses Erfragen vom Vorwissen, dass ich da einhaken kann, dass ich Fehlinformationen eben korrigieren kann. Von manchen Ärztinnen und Ärzten wird das teilweise als störend erlebt, eben wenn Patientinnen und Patienten da schon selber Dr. Google konsultiert haben. Letztlich ist es eben eine Realität, mit der Ärztinnen und Ärzte heute konfrontiert sind. Und es ist wichtig zu wissen und bietet der Ärztin und der der Ärztin bzw. dem Arzt die Möglichkeit, falsche Informationen zu korrigieren oder eben auch gezielt Informationslücken zu schließen. Und so kann ich eben auch einfacher Missverständnissen vorbeugen. Wie mache ich das im Gespräch? Ganz einfach, ich frage. Also beispielsweise, Herr Müller, Sie haben jetzt vorher gesagt, Sie haben im Internet ein bisschen was gelesen. Was haben Sie denn da gelesen? Oder Frau Müller, Sie haben vorher erwähnt, Ihre Nachbarin hat auch Gelenksrheuma. Was wissen Sie von ihr denn schon darüber? Also ganz einfach fragen.
Wenn ich es jetzt richtig verstehe, so kann man eigentlich mit 1-2 Fragen den Wissensstand der Patienten ermitteln. Welche Punkte sollten jetzt besonders beachtet werden, um die Therapieadhärenz der Patientinnen und Patienten zu fördern?
Das ist zum einen eben diese Strukturierung des Gesprächs, die ich vorher erwähnt habe, in Abschnitte. Und diese Struktur, also zum einen ist es wichtig, dass ich diese Struktur habe, zum anderen ist es wichtig, dass ich diese Struktur auch dem Patienten gegenüber transparent mache. Beispielsweise, indem ich zusammenfasse, indem ich überleite zu einem nächsten Abschnitt. Warum? Das hilft dem Patienten, der Patientin, sich besser im Gespräch zu beteiligen und dadurch fördert es eben die Mitarbeit und die Adhärenz. Genauso ist es wichtig, dass ich über das gesamte Gespräch hinweg eine gute Beziehung zum Patienten aufbaue und aufrechterhalte. Also indem ich beispielsweise die Sichtweisen, die Gefühle von Patienten explizit anerkenne, indem ich eine partnerschaftliche Zusammenarbeit anbiete. Das hilft alles, eine professionelle Allianz mit dem Patienten und eine vertrauensvolle Beziehung herzustellen. Und wieso ist es wichtig für die Therapieadhärenz? Es ermöglicht einfach viel leichter, dass Adhärenzprobleme offen angesprochen werden und leicht angesprochen werden können.
Und kann man im Gesprächsverlauf noch was tun oder sollte man noch was beachten, damit eben die Adhärenz gefördert wird?
Ja, also es zieht sich über den ganzen Gesprächsverlauf. Gleich zu Beginn des Gesprächs ist es einmal ganz wichtig, dass ich eine gemeinsame Agenda festlege für dieses Gespräch. Und die sollte zum einen die Anliegen des Patienten, der Patientin beinhalten. Dafür muss ich einmal das Anliegen erfragen natürlich zunächst. Und auf der anderen Seite natürlich die aus meiner ärztlichen Sicht wichtigen Themen. Wir nennen das Agenda Setting, also dieses wirklich zu Gesprächsbeginn bewusst festlegen, worum geht's denn, worum soll es denn heute in unserem Gespräch gehen? Und warum ist das wichtig? Auch das ist etwas, was dem Patienten, der Patientin hilft, sich wirklich gut am Gespräch zu beteiligen und sich auch darauf einzustellen, wann kann ich denn mit meinem Anliegen oder mit meinem Bedenken, wann wird denn da im Laufe des Gesprächs auch Platz oder Raum sein dafür? Ja, und dann geht's weiter. Also in der Phase der Informationssammlung ist es wichtig, dass ich wirklich einmal mir die Einstiegsäußerung vom Patienten anhöre, ohne zu unterbrechen. Weil mir eben auch das ermöglicht, frühzeitig Adhärenzprobleme zu erfassen. Auch hier gibt es ganz interessante Studien dazu. Wir wissen, dass Patienten in ihrem Eröffnungsstatement nach 22 Sekunden circa unterbrochen werden. Der Nachteil davon ist, dass da oftmals Informationen, die für die Behandlung wichtig sind, verloren gehen. Und diese Studie zeigt uns auch, was passiert, wenn die Patienten nicht unterbrochen werden. Wenn sie nicht unterbrochen werden, dann beträgt ihre spontane Redezeit 92 Sekunden, also 1,5 Minuten, bis sie sozusagen von selber ihr Eingangsstatement beenden.
Können Sie uns noch weitere hilfreiche Skills oder Beispiele nennen, die bei der Informationsvermittlung eine große Hilfe darstellen?
Ja, also es beginnt mit dem, was wir vorher schon besprochen haben, dieses Erfragen von Vorwissen. Also das ist einmal das Wichtigste. So beginne ich jede Informationsvermittlung, dass ich mal frage, was der andere schon weiß. Dann gibt es eine ganze Reihe von weiteren Skills, einfach um es dem Patienten zu erleichtern, dass er Informationen wirklich gut versteht und dass er sich es auch merken kann und sie dann auch umsetzen kann. Ganz hilfreich ist es hier, wenn ich Informationen wirklich strukturiere. Also kleine Häppchen portionsweise gebe, dann eine Pause mache. Dass der Patient das auch verarbeiten kann und dass ich dann anhand der Reaktion vom Patienten schaue, ob bzw. wie die Informationen angekommen sind. Das hilft mir, weil ich kriege sofort eine Rückmeldung, wenn der andere vielleicht was missverstanden hat, falsch verstanden hat oder das anders angekommen ist. Was dann hilfreich ist, ist, dass ich sozusagen am Ende von Abschnitten das Wichtigste zusammenfasse oder auch vom Patienten zusammenfassen lasse. Auch das ist was einfach dem Patienten hilft, Informationen besser zu verstehen und zu erinnern. Ja, und was dann noch ein wichtiger Punkt ist für die Therapieadhärenz, ist das, was ich eben vorher schon angesprochen habe, dieses Einbeziehen der Patientenperspektive. Also wenn ich im Gespräch vorher erfragt habe, die Patientenperspektive und auch jetzt hier bei, im Rahmen der Informationsvermittlung zum Beispiel frage, was geht Ihnen denn dazu jetzt durch den Kopf? Oder eben, so wie ich es vorher schon kurz angesprochen habe, wenn ich nonverbale Hinweise, Signale sehe, also beispielsweise der Patient runzelt die Stirn und ich zum Beispiel das aufgreife und sage, Sie runzeln die Stirn, welche Bedenken haben Sie denn jetzt? Dann habe ich zwar möglicherweise Bedenken auf dem Tisch, die ich im ersten Moment vielleicht nicht haben will. Im Endeffekt ist es aber nachhaltiger, weil ich so einfach mögliche Hindernisse oder Bedenken, Sorgen frühzeitig auch erkennen kann und sie mit dem Patienten besprechen kann. Auch da gibt es ganz interessante Studien dazu. 83% der Patienten, Patientinnen geben an, dass sie einer Ärztin bzw. einem Arzt nicht sagen würden, wenn sie ein neues Rezept nicht einlösen werden. Und gleichzeitig fragen viele Ärztinnen und Ärzte nicht nach der Adhärenz, mit dem Effekt, dass Adhärenzprobleme häufig eben erst sehr spät erkannt werden.
Gerade in Zeiten wie diesen bringt der Praxisalltag für die Ärztinnen und Ärzte ja besondere Herausforderungen. Wie geht man am besten mit aufgebrachten oder sogar aggressiven Patienten um?
Ja, das ist ein ganz häufiges Thema, das wir eben in unseren Impulsworkshops und Trainings oft behandeln, weil es einfach auch für die Ärztinnen und Ärzte dann recht belastend sein kann, im eh schon sehr dichten Praxisalltag dann mit so starken Emotionen oder sogar vielleicht aggressiven Patientinnen und Patienten umgehen zu müssen. Man muss differenzieren, wenn es wirklich um starke Emotionen, um aggressive Patienten geht, dann hilft nur ein ganz klares und deutliches Setzen von Grenzen. Da muss man dann wirklich ganz deutlich werden und zum Beispiel sagen, Herr Mayer, ich habe den Eindruck, reden hilft uns jetzt nicht mehr weiter. Ich kann Ihnen nochmal anbieten, dass wir uns einen Termin vereinbaren, um die Optionen nochmal in Ruhe zu besprechen. Wenn Sie sich jetzt entscheiden, dass Sie das nicht wollen, dann bitte ich Sie jetzt zu gehen. Also ganz klar und deutlich sein. In den allermeisten Fällen ist es aber so, dass die Eskalation noch gar nicht so weit fortgeschritten ist. Dass Patienten einfach aufgebracht, verärgert sind, was für uns als Gegenüber natürlich auch immer sehr unangenehm ist. Und wir haben ganz automatisch den Reflex dann, dass wir entweder in den Gegenangriff übergehen oder auch, dass wir uns verteidigen, weil wir, es ist ein Angriff sozusagen, wir fühlen uns angegriffen. Das Problem ist, das ist leider meistens wenig hilfreich. Hilfreicher ist es, wenn ich je nach Eskalationsgrad unterschiedliche Skills anwende. Also wie gesagt, wenn es wirklich aggressive Patienten sind, ganz klar Grenzen setzen, beziehungsweise wenn es dann wirklich in Richtung Gewalt geht, gut, dann muss ich die Polizei rufen. Wenn es, wie ich es jetzt zuletzt gesagt habe, eher darum geht, dass Patienten verärgert sind, dann ist es sehr hilfreich, wenn ich den Ärger anspreche, wenn ich den benenne, wenn ich mal kurz zuhöre und einfach auch Verständnis, Empathie zeige. Was mir dabei ganz wichtig ist, das heißt nicht, dass ich die Ansicht vom Patienten teile. Also beispielsweise, dass der Patient der Ansicht ist, er hätte ein Recht drauf, dass er sofort drankommt und keine Wartezeit hat. Das heißt es nicht. Aber ich kann versuchen, zu verstehen und anzuerkennen, dass der Patient das jetzt gerade als eine schwierige Situation erlebt. Beispielsweise, weil er unter enormem Arbeitsdruck steht, weil er eigentlich arbeiten müsste und jetzt eben lange warten hat müssen. Das ist ein großer und wichtiger Unterschied. Und ich kann das auch so formulieren. Also zum Beispiel, Herr Huber, ich merke, Sie sind jetzt gerade verärgert. Ich verstehe, dass das für Sie eine wirklich ungute Situation ist. Und was uns die Erfahrung von vielen Ärztinnen und Ärzten, aber auch die Forschung zeigt, ist, dass gerade dieses Verstehen dem Patienten ermöglicht, dass er dann seinen Ärger auch wieder loslässt. Eventuell wird es wie bei einem Druckkochtopf, zunächst wird er nochmal ordentlich nachlegen und Dampf ablassen. Danach ist aber erfahrungsgemäß der Druck heraus und dann ist es eben auch wieder besser möglich, wieder auf die Sachebene überzugehen und einfach wieder konstruktiv weiterzumachen. Und auch hier ist ein häufiger Einwand, dauert das nicht extrem lang. Und auch hier sehen wir, dieses Vorgehen dauert insgesamt nicht länger. Und der Gewinn ist einfach wieder eine gute Beziehung zu haben und wieder an einem Strang gemeinsam zu ziehen. Und das ist letztlich auch befriedigender für die Ärztinnen und Ärzte.
Wie wir gerade erfahren haben, bieten Sie auch Workshops für Ärztinnen und Ärzte mit Schauspielpatienten an. Wie sind diesbezügliche Erfahrungen? Können Sie uns da bitte ein bisschen mehr darüber erzählen?
Ja, wir haben da sehr gute Erfahrungen damit. Wichtig ist es einfach, dass diese Skills der patientenzentrierten Gesprächsführung in regelmäßigen Fortbildungen geübt werden. Genauso wie Skills der Notfallversorgung zum Beispiel sind Skills der Gesprächsführung nicht etwas, was ich einfach nur in der Theorie lernen kann, sondern man muss das am besten in einem geschützten Trainingssetting gemeinsam mit Schauspielpatientinnen und Schauspielpatienten ausprobieren, Feedback dazu bekommen und dann eben nochmal die Gelegenheit haben, ein neues Gesprächsverhalten auszuprobieren. Und so ist es mir eben möglich, mein eigenes Gesprächsverhalten wirklich effizient und nachhaltig zu optimieren. Und genauso wie es bei den Skills der Notfallsversorgung nicht reicht, wenn ich das einmal im Studium lerne, genauso ist es hilfreich bei den Skills der Gesprächsführung, wenn ich dazu wirklich regelmäßig auch Refresher mache. Ganz einfach, weil es wirklich um hochprofessionelle Skills geht, die weit über die alltägliche Gesprächsführung hinausgehen. Ja, wie gesagt, wir arbeiten in unseren Trainings eben mit Schauspielpatientinnen, Schauspielpatienten. Das ist was bei den Teilnehmern immer ganz hervorragend ankommt, weil die Schauspielpatientinnen nicht nur die Patientenrolle wirklich sehr authentisch spielen können, sondern vor allen Dingen auch, weil die Schauspieler aus der Rolle des Patienten heraus Feedback geben können. Und ja, wann hat man als Arzt, Ärztin sonst die Gelegenheit, einen Patienten zu fragen, wie war das denn jetzt für Sie? Was hätten Sie denn anders gebraucht, damit die Situation nicht so eskaliert? Das kann man natürlich im Praxisalltag nicht machen normalerweise, aber unsere Schauspielpatientinnen und Schauspielpatienten sind eben genau darauf trainiert und das ist was eben von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern als sehr, sehr hilfreich erlebt wird. Wir arbeiten auch immer mit ganz authentischen Fallbeispielen aus dem Arbeitsalltag unserer Teilnehmer und dadurch wird einfach das Training als sehr praxisnah erlebt und dass man einfach unmittelbar davon profitiert. Ja, wir bieten unterschiedliche Formate an. Als Einstieg eignet sich sehr gut unser dreistündiger Impulsworkshop zum Thema herausfordernde Patientengespräche. Und dann darüber hinaus bieten wir eben Kommunikationstrainings auch in unterschiedlichen Formaten an. Und wir arbeiten hier nach einem evidenzbasierten Qualitätsstandard. Den haben wir in internationaler Kooperation erarbeitet, gemeinsam mit EACH, das ist die International Association for Communication in Healthcare, die hier international einfach aus unserer Sicht wirklich die beste Arbeit macht. Ja, mehr Informationen gibt es auch auf unserer Website www.öpgk.at, gute Gesprächsqualität im Gesundheitssystem.
Frau Dr. Sauter, vielen Dank für Ihr Kommen und das interessante Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sie hörten einen Ärztekrone-Podcast. Mehr Informationen auf medmedia.at/podcast.